Obwohl viele von uns gefühlt konstant Money-Mindset-Arbeit machen, hat die holistische Branche meiner Meinung nach einer der schlechtesten Money-Mindsets, weil viele von uns wahnsinnig impactgetrieben einfach arbeiten und auch sind. Und wir wollen wirklich nicht nur Geld machen, ja. Und das hat wunderschöne Seiten, das ist obviously etwas Wunderschönes, aber es ist oft gefühlt zu unserem eigenen Nachteil, weil viele von uns, glaube ich, so ein stark ausgeprägtes, fast schon Helfersyndrom und Märtyrerkomplex haben. Deswegen möchte ich heute einfach über wirklich Money Mindset für Changemakers und People Pleaser sprechen. Ich werde heute sprechen über Selbstsabotageverhalten mit Geld, über People-Pleasing Red Flags, die vier Einflüsse auf dein Money Mindset, eben auch über Helfer-Syndrom, Märtyrer-Komplex und auch Wounded Healer Energy, plus welche Ripple-Effekte es tatsächlich hat, wenn du mehr Geld machst und den negativen Preisteufelskreis. Ich habe in der vorherigen Folge schon über die Falle von Accessibility gesprochen. Und wenn du da noch nicht reingehört hast, hör da anschließend definitiv noch rein. Das war Folge 12. Aber die heutige Folge ist quasi ein Companion Piece dazu, wo ich wirklich etwas versuchen werde, deinen Mindset rund um Geld etwas zu shiften, damit du kommendes Jahr wirklich nachhaltige Preise einfach verlangen kannst. Warum sich das Money Mindset einfach anzusehen, meiner Meinung nach so wichtig ist, weil vieles, was ich in dieser Branche sehe, ist, Leute schauen sich einfach links und rechts bei der Konkurrenz oder bei den Mitstreitern oder was auch immer um was die verlangen und verlangen dann circa dasselbe, richten ihre Preise einfach danach. Und ich würde ehrlicherweise nie empfehlen, nie, nie, nie empfehlen, seine Preise nach seinen Mitstreitern zu richten. Ja, klar, wir wollen uns ein bisschen am Markt orientieren, das ist auch vollkommen legitim. Aber was man dabei nicht vergessen darf, weil was du dabei einfach machst, ist, deren Money Mindset und das Money Mindset deiner ganzen Branche einfach aufzunehmen. Und I just would not recommend doing that, weil so viele Leute eben wirklich so ein Shit Money Mindset, I'm sorry, aber einfach haben. Der Physiotherapeut als ein Beispiel von David Alaba oder jetzt anderen Profisportlern wird ganz andere Preise verlangen als jetzt mein Physiotherapeut um die Ecke, ja? Und das hat obviously, das hat ganz viel mit Positionierung und anderen Faktoren zu tun, aber mein Point hier ist einfach, stop taking on den scheiß Money Mindset deiner Branche und genau über das plus ein paar Reframes möchte ich heute einfach sprechen, damit du kommendes Jahr wirklich deine eigenen Preise festlegst. Ja? Es werden jetzt ein paar Folgen zum Thema Geld und Money Mindset kommen. Die vorherige Folge war auch schon quasi war Intro dazu. Und also es wird eine kleine Podcast-Serie geben zum Thema Geld. Und ich habe für jede Rubrik des Podcasts begonnen, eine Playlist zu erstellen. Sprich, wenn dich alle Folgen zum Thema Geld oder alle Folgen zum Thema Nervensystem interessieren, du findest auf holisticceo.de/podcast alle thematisch gruppierten Playlisten, so kannst du wirklich in jedes Topic noch tiefer eintauchen. Ich verlinke das wie immer in den Shownotes. So, wie weißt du jetzt aber, ob das wirklich auf dich zutrifft, ob diese Folge heute für dich ist? Und ich habe hier am Screen für alle, die beim Video mitschauen, eine kleine Money-Sabotage-Checkliste und mach jetzt einfach mal mental jedes Mal einen Haken, wenn etwas auf dich zutrifft. Du schenkst deine Zeit her oder gehst tauscht Tauschgeschäfte ein, beantwortest auch immer wieder so kleine Fragen in deinen DMs, weil du Leuten ja wirklich helfen möchtest, ja. Du sagst öfter so Dinge wie, Geld ist nicht alles, ich möchte Menschen wirklich helfen. Du möchtest deine Arbeit ja auch wirklich auch einfach mit so vielen Menschen wie möglich teilen und auch wirklich allen zugänglich machen, weil immerhin hat diese Arbeit dein Leben verändert und das Gleiche möchtest du auch für andere tun. Du overdeliverst und gibst so lange so viel bis an den Rand eines Burnouts, weil du dich verantwortlich auch für die Resultate deiner Kundinnen fühlst oder glaubst, deine Preise rechtfertigen zu müssen. Und ich werde am Schluss ein bisschen mehr auf so, ich sage jetzt mal, Lösungen eingehen oder wie ich das Ganze sehe. Aber für den Moment mach einfach mal mental einen Haken, wenn etwas auf dich zutrifft, okay? Du glaubst, immer noch eine weitere Ausbildung machen zu müssen, um deine Preise rechtfertigen zu können. Du hältst dich auch klein teilweise, um fortgeschrittenere Leute in deiner Branche nicht zu überschatten oder zu überholen, weil schließlich manche Leute machen die Arbeit ja vielleicht schon länger als du und deswegen kannst du jetzt nicht mehr als sie verlangen, ja? Dir fällt es schwer, Nein zu sagen und Geld und Zeitgrenzen zu setzen mit Leuten, die dich teilweise vielleicht auch außerhalb deiner Arbeitszeiten oder außerhalb dem vereinbarten Rahmen eures Vertrags einfach kontaktieren. Du gibst Freunden und Bekannten ständig gratis Ratschläge oder Freundschaftspreise. Deine Preise zu nennen und laut auszusprechen ist immer noch so wahnsinnig unbequem. Sagen wir, du hast einen Discovery Call und am Ende geht es darum, okay, hey, klingt alles super, aber wie viel kostet das jetzt? Und dann beginnst du so herumzudrucksen. Dieses und jedes, ja. Es fällt dir vielleicht auch schwer, angemessene Preise zu setzen und du machst eigentlich konstant gratis Follow-ups oder Check-ins. Du siehst andere Leute in deiner Branche, bei denen es funktioniert, unter Anführungszeichen, die einfach das Geld machen, das du gerne machen würdest, während dein Einkommen gefühlt stagniert. Und du hast aber das Gefühl, dass was du verdienst, nicht in deiner Kontrolle ist. Ja, das ist auch oft, wenn wir da von allem, von was wir heute sprechen, da hat man oft das Gefühl, ja, aber ich kann das ja nicht kontrollieren, wie viel Geld ich mache. Ja, das ist dann oft so eben dieses Gefühl, dass es eben, ich wiederhole mich, dass es nicht in deiner Kontrolle ist. Du wirst insgeheim vielleicht deswegen auch eifersüchtig auf andere und rechtfertigst es damit, dass sie eben Glück haben oder viel zu hohe Preise verlangen. Und das würdest du ja nie machen, ja, so übertrieben obszöne Preise verlangen, weil, again, dir liegen deine Kundinnen ja wirklich am Herzen. Und ihr merkt schon meinen Unterton. Wir werden auf das heute einfach alles eingehen, warum oder wie ich das auch einfach teilweise sehe, ja, weil ich glaube, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir hier auch so ein bisschen einen Mindset-Shift haben, um einfach dieses Jahr, kommendes Jahr wirklich nachhaltige Preise zu verlangen. Oder vielleicht ist es alternativ, dass du ständig eure Sessions, eure Stunden überziehst, ja. Oder du erlaubst Kundinnen, dich eben außerhalb deiner normalen Arbeitszeiten zu kontaktieren. Oder vielleicht hast du gar keine normalen, unter Anführungszeichen, Arbeitszeiten und da beginnt es überhaupt einmal. Und du nimmst eigentlich Termine zu allen möglichen Zeiten an, um es deinen Kundinnen recht zu machen. Ja, du nimmst Termine Montagmorgen, aber auch Freitagnachmittag, Samstag, Wochenende, wann auch immer an, damit es in den Terminkalender von deinen Kundinnen passt. Vielleicht lässt du auch verspätete Zahlungen gleiten. Oder vielleicht ist es überhaupt so, dass die Kundinnen gar nicht vorab zahlen müssen, sondern dass sie erst im Nachhinein zahlen müssen und dann rennst du ihnen aber ewig oder musst ihnen ewig hinterherrennen für das Geld, für die Zahlung. Ja? Das sind auch so Sachen, die man sich anschauen darf. Vielleicht gibst du Preisnachlässe, sobald dir jemand sagt, dass du zu teuer bist oder sie es sich gerade nicht leisten können. Again, ich werde später noch auf ein paar Lösungen unter Anführungszeichen dafür eingehen. Vielleicht leistest du auch mehr als im Vertrag vereinbart, absolut kostenlos, oder du glaubst eben wirklich so alle möglichen Probleme deiner Kunden lösen zu wollen oder lösen zu müssen, weil nur wenn sie ein komplett geheilter Mensch nach einer Zusammenarbeit mit dir sind, nur dann hast du deine Arbeit richtig gemacht. Und ich übertreibe jetzt absichtlich ein bisschen. Ich glaube, viele von uns wissen, dass es Bullshit ist, wenn ich es jetzt so laut vorlese, dass das einfach nicht der Realität entspricht, dass ein Mensch nach einer Zusammenarbeit mit dir komplett geheilt ist, ja. Aber das heißt nicht, dass sich das vielleicht nicht im Kern davon trotzdem noch wahr einfach für uns anfühlt. Ganz, ganz tief im Inneren, ja. Dass dein bewusster, logischer, rationaler Verstand weiß wahrscheinlich, okay, es ist nicht realistisch, eine Person komplett zu heilen. Aber wenn Leute aus einer Zusammenarbeit mit dir rausgehen und sie dich vielleicht nicht überschwänglich loben, und das hat man nicht immer, ja. Manche Leute geben sehr gerne und sehr herzliches Feedback oder geben auch wirklich sehr überschwänglich Feedback. Und manchmal arbeitet man teilweise mit Leuten zusammen, die so sind, so, okay, thanks, bye, danke, tschüss, ciao, ohne wirklich gleich sich anmerken zu lassen oder auch manchmal muss es halt erst verarbeitet werden, manchmal muss es erst integriert werden, aber eben nicht jeder wird dir immer super überschwängliches Feedback einfach geben und dann hat man manchmal, glaube ich, so dieses Gefühl so, oh Gott, habe ich dieser Person jetzt wirklich geholfen Okay, ich mache noch sicherheitshalber das, das, das und das, damit sie mir das nicht vorwerfen kann. Oder damit ich mich auch so fühle, als hätte ich dieser Person tatsächlich wirklich geholfen. Und manchmal muss man da wirklich lernen, einfach mit diesem, damit einfach zu sitzen, ja, und einfach vertrauen, dass man der Person geholfen hat. Sorry, meine Stimme lässt gerade nach. Vielleicht gibt es doch Links- und Rechtsrabatte für Familien, Freunde, Bekannte. Ja, ist auch so ganz klassisch. Und man kann, finde ich, da manchmal schon ruhig Freundschaftspreise geben. Ich sage da jetzt gar nicht, dass das nicht manchmal legitim ist. Aber eigentlich will man ja eigentlich schon hoffen, dass gerade Freunde eigentlich einen unterstützen sollten, indem sie dir nachhaltige Preise zahlen. Und deswegen, da finde ich, das ist ganz viel davon auch so ganz klassisches People-Pleasing, ehrlicherweise. Vielleicht lässt du auch Kundinnen ständig Last Minute verschieben oder absagen. Auch da People-Pleasing des Grauens, to be honest. Da immer nichts zu sagen, sondern immer es gleiten zu lassen. Again, ist das okay, wenn jemand einmal verschiebt oder vielleicht auch vielleicht einmal ein zweites Mal, aber dass das einfach nicht ständig und immer wieder einfach passiert. Und dann, last but not least, du gibst dich mit zehrenden oder unhöflichen Kundinnen zufrieden, weil du glaubst, dass es gar nicht anders geht. Ja? Und ich sagte da zum Beispiel auch ganz ehrlich, all meine One-on-One-Kundinnen sind wirklich, das sind Menschen mit so viel Selbstverantwortung und die auch nicht alles einfach auf mich abladen oder auf mich einfach projizieren. Aber manchmal glaubt man, okay, ich muss jeden Kunden annehmen, den ich auch nur irgendwie bekommen könnte. Und ja, ich finde, das ist ganz am Anfang, ist das durchaus der Fall. Ich finde, am Anfang sollte man wirklich mit allen möglichen Kundinnen zusammenarbeiten, um einfach mal Erfahrung zu sammeln, um Feedback und Testimonials einfach zu bekommen. So lernt man, daraus lernt man einfach auch wirklich, mit welchen Menschen man zusammenarbeiten möchte und mit welchen eben nicht, welche Probleme man lösen möchte und welche eben nicht. Aber irgendwann, down the line, darf man da ruhig schon ein bisschen anspruchsvoller werden, mit welcher Art von Kunden man eben zusammenarbeiten möchte. Und also ich weiß mittlerweile wirklich ganz klar, okay, das sind Menschen, denen ich helfen kann und möchte. Und ich glaube, da bist du dann eher, wenn du dieses und jenes einfach machst, bist du wahrscheinlich eher nicht so richtig bei mir. Und das darf man dann auch irgendwann wirklich ganz klar einfach sagen, weil dann macht doch einfach wirklich, das ist ein Riesen. Ding, dass die Arbeit auch tatsächlich einfach und die Zusammenarbeit mit Menschen auch einfach wirklich mehr Spaß macht, dass man tatsächlich vibet und dass man tatsächlich auch diese Erfolgserlebnisse hat von wegen, okay, ich kann dieser Person tatsächlich helfen, ja, weil die andere Person zum Beispiel ist bei mir ganz wichtig, wirklich auch Selbstverantwortung hat und ins Tun kommt und in die Umsetzung geht. So, und wenn irgendwas davon jetzt auf dich zutrifft, ja, was ich in den letzten 15 Minuten gesagt habe, dann ist diese Podcast-Folge heute für dich. So, und bevor wir heute jetzt so richtig reinstarten, ich habe dir ein Notion-Sheet zusammengestellt, ein Worksheet, wo du diese ganzen Punkte, die ich jetzt auch aufgezählt hast, als Checkliste einfach nochmal hast, plus Journaling-Prompts, plus noch ein paar andere Sachen von mir, damit du das Ganze einfach wirklich integrieren kannst, ja? Das heute, das wird definitiv ein bisschen länger dauern. Das ist nicht nur einfach eine Podcast-Folge, sondern das ist wirklich fast ein gratis Training, to be honest. Und du sollst das Ganze auch wirklich integrieren können und deswegen unter holisticceo.de/money-sabotage, ich werde es auch in den Shownotes verlinken, hast du ein Notion-Worksheet, da musst du einfach dann oben rechts oben auf Duplizieren gehen, in dein Notion Workspace einfach duplizieren und dann kannst du wirklich diese Journaling-Prompts und diese Checklisten ausfüllen, okay? So, was deine Money-Mindsätze, was deine Money-Glaubenssätze höchstwahrscheinlich geprägt hat, waren wahrscheinlich vier Dinge, und zwar also vier Einflüsse: deine Familie, deine Kultur und Gesellschaft, deine Branche und Ausbildungslinie sowie die Religion und das Patriarchat, ja. Bei deiner Familie geht es jetzt weniger tatsächlich darum, wie viel Geld ihr tatsächlich hattet oder nicht hattet, sondern es geht um den Kontrast. Vielleicht bist du super bequem aufgewachsen, aber du warst immer die ärmste Person auf deiner Rich Kids School. Dann ist der Glaubenssatz vielleicht, ja klar, für Leute mit Geld ist alles easy, ja. Ich muss mir das aber hart verdienen. Versus, wenn du vielleicht wohlhabend aufgewachsen bist, aber deine Eltern nie zu Hause waren, um ihr Geld zu genießen, dann ist der Glaubenssatz bei dir vielleicht mehr so in die Richtung, man muss sich zwischen Geld und Familie entscheiden, beides kann man nicht haben. Ja? Oder eben, wenn ich arbeite, muss ich mir das immer, quasi kann ich einfach nicht, habe ich eigentlich von dem Geld am Ende des Tages nichts. Ja? Also es ist egal, wie viel oder wenig Geld man einfach hatte in der Vergangenheit. Jeder von uns hat seine eigenen Money-Stories, die eben aber wirklich ganz stark von unserer Familie und wie wir aufgewachsen sind, einfach geprägt wurden. Dann prägt natürlich auch, was wir in der Kultur und Gesellschaft mitbekommen, unsere Money-Beliefs, ja, Aussagen wie Geld wächst nicht auf den Bäumen, ja, von nichts kommt nichts. Das impliziert einfach schon, dass, again, auch da wieder Arbeit immer hart sein muss, ja, Hustle und Grind Mentality. Und da brauchen wir uns mittlerweile nur um schon, ja, die ganzen Kryptomillionäre, die einfach gut investiert haben, da kommt von nichts eigentlich theoretisch schon etwas, ja, ist jetzt übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach so diese ganzen Aussagen. Das war vielleicht in einem anderen Paradigma, in einem anderen Zeitalter war das noch so. Aber wir können heute skalierbare Businessmodelle aufsetzen. Wir können heute passiv Geld verdienen. Ich sage nicht immer, dass das so super easy alles immer ist und man muss da manchmal vielleicht bei Krypto ich würde gar nicht sagen, dass das Glück ist, weil die Leute, die da investieren, die kennen sich meistens ja schon auch aus. Aber mein Point ist, wir können heute einfach quasi relationell viel verdienen für tatsächlich vielleicht ein bisschen weniger Aufwand, als es einfach in der Vergangenheit der Fall war. Ist über Geld sprechen vulgär in deiner Kultur oder ist es in Ordnung? Braucht man sich zum Beispiel nur dieses Beispiel oder diesen Kontrast Amerika versus England anschauen, ja? Die Amerikaner voll offen, voll laut, neureich, ja? Versus die Engländer, die alten Aristokraten, die sehr gediegen sind und die vielleicht eben, wo es eben vulgär ist, vielleicht über Geld zu sprechen, ja? Gab es auch auf Hulu gerade so eine Serie, The Buccaneers, von einem Buch von Edith Wharton. Ganz große Recommendation. Ich fand die Serie voll toll. Das ist aber nur ein kleiner Side-Comment. Ist es ehrgeizig zu sein und große Träume zu haben? Ja, ist auch in so vielen Kulturen, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Die Australier haben dafür auch einen Begriff namens Tall Poppy Syndrome. Also wenn du zu hoch hinaus wächst, wenn du zu erfolgreich bist, schneiden wir dich nieder, so in die Richtung. Ja, aus Neid und Eifersucht schneiden wir dir den Kopf ab. Weil eben sie ist nicht gerne gesehen, dass andere Leute große Träume, große Ziele, große Pläne haben, dass andere Leute zu erfolgreich einfach sind. Und deswegen sabotieren und blockieren wir uns manchmal schon im Vorhinein, bevor es überhaupt so weit kommt. Und wie sich das ganz oft zeigt, ist, du tust so, als vielleicht doch, als wäre dir Geld egal. Ja? You are super laid back und super chilled. Eben das Geld, was du schon hast, das reicht schon. Ich mache schon genug Geld, ja. Es ist, nicht zu viel einfach wollen und ja nicht gesehen werden, zu viel zu wollen, ja. Wie sprichst du auch über reiche Menschen? Sind reiche Menschen arrogante Charakterschweine? Sind sie Bonzen, Snobs, Schnösel, ja? Wie sprichst du über reiche Menschen? Das ist auch etwas, was man sich definitiv ansehen darf. Sind bestimmte Menschen mit dem Silberlöffel im Mund geboren, ja? Oder überlegt auf der anderen Kehrseite auch mal in Filmen, auch Kultur und Gesellschaft, ja, wie auch immer man sieht, wenn man Heiler und HeilerInnen im Film sieht, sind das ganz oft so Nutcases. Das sind einfach alles so durchgeflippte Hippies, die einfach durchs Leben tanzen, ja. Man sieht eigentlich kaum, so sage ich mal, seriösere, unter Anführungszeichen, Heiler und HeilerInnen. Dann eben auch deine Branche und deine Ausbildungslinie, wo in Ausbildungen teilweise schon gesagt wird und mitgegeben wird, und das habe ich vorher schon erwähnt, aber eben dieses, erwarte dir ja nicht damit Geld zu verdienen, ja? Oder sind eben auch nur Leute, die leistbare Preise verlangen, echte Heiler und gute Menschen? Sind alle Leute, die in deiner Branche gut Geld verdienen, sind das alles Scam-Artists, ja? Siehe zum Beispiel Multilevel-Marketing, machen eben nur Business-Coaches gut Geld? Reden wir gleich nachher noch mehr drüber. Und als letztes eben, deine Religion und das Patriarchat. Und ich weiß, manchen Leuten stellt jetzt gerade die Haare auf, aber es ist leider einfach so, dass Frauenberufe, wie viele HeilerInnen das einfach sind, ja, nach wie vor belächelt werden. und dass sie deshalb auch einfach meistens ehrlicherweise unterbezahlt sind. Kennen wir genauso auch, ist bei Influencern, ist beim Influencertum genau dasselbe, ja. Da haben wir wieder diese, wir kombinieren meistens diese beiden Aspekte. Wir sind erstens Influencer auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir auf Social Media unterwegs sind, und zweitens sind wir Heiler, Spaceholder, Coach, wie auch immer du dich einfach bezeichnest. Again, da jetzt im Vergleich mit zum Beispiel halt allen Welten oder Investmentbroker, das ist einfach ein anderes Messaging. Das ist einfach eine andere Wertigkeit vom System, von der Gesellschaft aus. Und das sind oft eben HeilerInnen wie Doulas, ja, Hebammen, Kräuterkundige, Yogalehrerinnen, die in der Vergangenheit auch, das kommt noch on top, für ihr Wissen teilweise sogar verbrannt wurden oder ausgestoßen wurden. Das nimmt man natürlich auch irgendwie mit in das Ganze. Ist vielleicht auch dieser Glaubenssatz da, dass, again, sollten alle HeilerInnen selbstlos und uneigennützig sein, ja? Nonnen, die ja oft auch als HeilerInnen fungieren, legen wortwörtlich ein Amos-Gelübde ab. Und look, was ich hier jetzt nicht sage, ja, man kann jetzt ewig über das System schimpfen, es gibt strukturelle Probleme, aber das immer als Ausrede unter Anführungszeichen zu nehmen, das wird uns einfach auch nicht weiterbringen. Deswegen, ich wollte das erwähnt haben, weil es eine Realität einfach ist, ja, dass eben bestimmte Frauenberufe jetzt unter Anführungszeichen einfach nicht dieselbe Wertigkeit haben, aber wir werden das System nicht umkrempeln, wenn wir das die ganze Zeit als Ausrede unter Anführungszeichen hernehmen, okay? Was sind hier aber Glaubenssätze, die uns antreiben? Du bist wahrscheinlich der Meinung, dass mentale, spirituelle und physische Gesundheit unser aller Geburtsrecht ist, ja? Niemand sollte leiden oder nicht sein vollstes Potenzial ausleben können. Eben, du weißt wahrscheinlich, was für einen Unterschied deine Arbeit bei dir gemacht hat, und deshalb möchtest du einfach allen helfen, ja? Was, I get it. Auch da, wie oft ich schon gehört habe, eben am liebsten würde ich alles gratis anbieten. Again, I understand. Nur das Ding ist, jeder von uns, der auch schon mal was gratis angeboten hat, der wird wissen, es ist leider auch einfach so, wenn man alles gratis hergibt, die Leute wissen es irgendwann nicht mehr so richtig zu schätzen. Wirklich bestes Beispiel, Leute melden sich für gratis Events an, und ich rede hier jetzt von Offline-Events, tauchen dann aber nicht auf und sagen dann nicht mal ab, obwohl man sie vielleicht mit eingerechnet hat und ihnen den Platz freigehalten hat. Und that happens all the time, ja. Es gibt auch so einen Satz, the transformation starts with the transaction. Und manchmal muss man oder darf man eben vielleicht auch wirklich viel Geld in etwas investieren, um es ernst zu nehmen, damit man eben wirklich dieses Commitment hat, damit man es tatsächlich macht. Weil wenn man es nicht machen würde, hätte man eigentlich wahnsinnig viel Geld einfach verpulvert. Und deswegen, wir berauben manchmal Leute ihrer Accountability oder tatsächlich ins Tun zu kommen, wenn wir Sachen ständig nur gratis hergeben, weil der menschliche Verstand einfach leider dem nicht dieselbe Wertigkeit beimisst. Ja? Wir nehmen von Haus aus auch zum Beispiel an, dass ein 100-Euro-Wein besser ist als ein 3-Euro-Wein, selbst wenn es derselbe Wein ist. Und den 100-Euro-Wein würden wir niemals stehen lassen versus den 3-Euro-Wein. Wenn der jetzt nicht ganz so gut schmeckt, ja, fuck it. Leert man ihn halt einfach weg. Und wenn wir deswegen ständig alles gratis anbieten, ja, machen es die Leute vielleicht nicht ordentlich zu Ende und bekommen dann natürlich, surprise, surprise, nicht die entsprechenden Resultate. Heißt nicht, dass man gar nichts mehr gratis anbieten sollte oder dass gratis Content nicht wahnsinnig wertvoll ist. Ich würde sagen, dieser Podcast hier, aber auch meine gratis Trainings und Workshops, die sind wirklich, ich finde, das ist immer crazy viel Mehrwert, ehrlicherweise. Aber es wird einfach nie dieselbe Art von Commitment oder Transformation haben, wie zum Beispiel meine Kurse, wo wir einfach viel, viel, viel tiefer einfach reingehen in alles. Vielleicht sagst du auch, vielleicht ist einer deiner Glaubenssätze auch, bei skalierbaren, passiven Kursen fehlt der persönliche Touch. Das ist für sehr viele Leute, die es, glaube ich, gewohnt sind oder die sehr stark aus dieser One-on-One-Energy einfach kommen. Die glauben am Anfang vielleicht nicht ganz, dass jemand dafür zahlen würde, dass man ihnen jetzt einfach was in einem Training, in einem allgemeinen Massenworkshop einfach erzählen würde. Weil bei One-on-One sieht man auch wirklich, man sieht den tatsächlichen Unterschied. Man spürt den Unterschied, den man einfach bei Leuten macht. Man sieht es, wenn man sie auch zum Beispiel wirklich länger begleitet. Und bei skalierbaren Produkten hat man halt auch oft ganz viel so stille, heimliche TeilnehmerInnen. Da wird man vielleicht nie wirklich wissen, und das wirklich teilweise nie, und dann 3 Jahre später melden sie sich und sagen dir so, wow, Casino, that changed my life, und man ist so, what, okay, ich wusste nicht mal, dass du da warst, so in die Richtung. Manchmal, das wird man bei skalierbaren Produkten einfach nicht immer am Schirm haben, dass du den Leuten wirklich geholfen hast. Deswegen, ich finde es auch ganz essentiell, ehrlicherweise, wir müssen auch so ein bisschen wegkommen von diesem, ich bin ein besserer Mensch, weil ich lieber one-on-one mit Menschen zusammenarbeite, weil ich lieber wirklich Tiefe und Impact kreiere. Und es gibt auch das wirklich ganz viele Leute, die wirklich nur so one-on-one coachen. Einige Menschen fühlen sich da so ein bisschen teilweise überlegen oder fühlen sich besser oder sind meiner Meinung nach ein bisschen einfach nur so in diesem People-Pleasing-Modus von, ich will Menschen wirklich helfen in der Tiefe, und das kann ich nicht in seelenlosen, skalierbaren Massenangeboten, wo alle nur eine Nummer sind, so in die Richtung, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Glaubenssatz. Und trust me zum Beispiel ja bei mir, ich habe noch nie ein einziges skalierbares Angebot von mir so geführt, sondern ich schaue eben wirklich, wie ich Leute bestmöglich beim Umsetzen unterstützen kann. Aber ich glaube einfach nicht, dass ich von jedem das Händchen halten muss. Und das ist, glaube ich, der springende Unterschied, ja. Sondern ich arbeite wirklich, und das ist auch mein Glaubenssatz, ich arbeite wirklich mit Leuten, mit erwachsenen Menschen zusammen, die selbstverantwortlich losgehen in die Welt für ihre Träume. Und deswegen muss ich denen nicht die ganze Zeit ihr Händchen halten. Auch da muss man manchmal so ein bisschen das Denken shiften. Vielleicht glaubst du auch, dass mehr Geld mehr Probleme bedeuten würde, ja? More money, more problems. Und darauf würde ich zum Beispiel auch sagen, ja, ehrlicherweise, es kommen auf jedem Level neue Probleme, unter Anführungszeichen, oder Herausforderungen auf, aber Geld löst auch einige Probleme. Und alle, die das andere sagen, are lying. Ich hätte lieber High-Level First World Problems als Survival-Überlebensprobleme. Vielleicht glaubst du auch, dass nur Business-Coaches gutes Geld verlangen können oder gutes Geld verdienen. Weil, und ich bin ja eine Heilerin, ich bin ja Energetikerin oder whatever, mir würde das Geld niemand zahlen. Ich werde dazu noch eine separate Podcast-Folge machen, weil ich glaube mittlerweile, dass der Glaubenssatz mittlerweile tatsächlich, glaube ich, recht stark ist, und I call Bullshit. Aber ich mache dazu eine separate Podcast-Folge, weil ich da ein bisschen mehr dazu zu sagen habe. Vielleicht hast du auch einen Glaubenssatz, dass du entweder, ja, Leuten helfen kannst oder Geld machen kannst, aber nicht beides. Und das ist auch so, auch da wieder, so viele Leute glauben, sie sind unter Anführungszeichen bessere Menschen, weil es ihnen ja nicht aufs Geld ankommt. Aber why can't it be both? Ich kann mich für meine Kundinnen interessieren, ich kann für sie da sein wollen, ich kann für meine Kundinnen abliefern. A.k.a. ich kann ein guter, netter Coach, Mensch, was auch immer sein und trotzdem Geld machen wollen. Und wie viele Leute aber, glaube ich, diese Dualität teilweise nicht halten können in ihrem Hirn, ist, to be honest, mind-blowing. Sondern entweder du bist geizige, greedy, money-hungry Bitch, oder du bist jemand, der wirklich auf Service einfach ist. Also es ist, glaube ich, für sehr viele Leute dieses sehr starke Entweder-oder-Konstrukt. Entweder I care about people und ich bin ein guter Mensch, ja, oder I want to make cold, hard cash und bin deswegen auch so eine kalte Person, bin ein kalter, seelenloser Mensch. Und warum kann es aber verdammt nochmal nicht beides sein? Und ich glaube, diese Dualität dürfen sehr, sehr viele von uns lernen, noch viel besser zu halten, oder müssen wir lernen, noch viel besser zu halten, wenn wir eben wirklich auch mehr Geld machen wollen mit unseren Herzensbusinesses. Warum so viele von uns gefühlt immer wieder in diese Falle tappen, ist, ich würde sagen, es hat so 3-4 Gründe. Erstens Helfersyndrom, Märtyrerkomplex, Wounded Healer Energy und People-Pleasing. Wir übernehmen einfach sehr schnell mal gerne die Rolle des Retters oder der Retterin, weil wir wollen alles und jeden helfen, ja? Sagen wir zumindest. Ich glaube, viele von uns haben sehr stark dieses Selbstkonzept von, ich bin ein super conscious, woke human being, I'm such a good person, ich bin ein besserer Mensch als Jeff Bezos, und um das allen anderen Leuten zu beweisen, legst du teilweise einfach diese destruktiven Muster an den Tag, weil du eben als guter Mensch gesehen werden möchtest, ja. Manchmal geht es auch gar nicht ums Außen, sondern manchmal geht es auch, um sich das einfach selbst zu beweisen. Das ist ganz viel, das ist Schattenarbeit gerade alles, was ich so ein bisschen anschneide, aber kurz zum Helfersyndrom, hier Zitat Wikipedia. Als Helfersyndrom bezeichnet man negative Auswirkungen übermäßiger Hilfe auf den Helfenden, die häufig in sozialen Berufen wie Lehrer, Arzt, Kranken- und Altenpfleger, Pfarrer, Psychologe, Sozialarbeiter anzutreffen sind. Die meisten Leute, die ich in dieser Branche kenne, sind wahnsinnig empathische, fürsorgliche und freundliche Wesen, die anderen Leuten tatsächlich helfen wollen. Ja, also wirklich jede einzelne Person, mit der ich zusammenarbeite, ich möchte auch gar nicht nur sagen, dass jeder nur dieses Selbstkonzept hat von ich möchte als gute Person gesehen werden, sondern, oder das hat ja auch dieses Selbstkonzept hat ja durchaus auch positive Seiten. Aber sie hat eben auch negative Seiten. Und das ist das Ding, worauf ich einfach gerade hinaus möchte. Das Ding ist, Helfersyndrom, das kommt meistens, glaube ich, von einem Gefühl von eigentlich nicht genug sein, sich nicht genug fühlen. Man glaubt, nicht für sich selbst gemocht zu werden, sondern man glaubt, für das gemocht zu werden, dass man ständig anderen Leuten hilft, ja, sich ständig für alle anderen aufopfert. Auch hier wieder, Zitat Google, wann wird aus positivem Altruismus etwas Negatives? Dann, wenn Menschen sich selbst über die Erfüllung der Bedürfnisse anderer vernachlässigen und Altruismus in selbstschädigendes Verhalten umschlägt. Und das ist, was ich aber ganz, ganz viel einfach in dieser Branche sehe. Genau dasselbe mit Märtyrerkomplex. Eine Person mit Märtyrersyndrom stellt die Bedürfnisse aller anderen über ihre eigenen, sodass sie zum Wohl der anderen leiden kann und so ihrem Leben eine Bedeutung gibt. Personen mit Märtyrersyndrom leiden jedoch oft unnötig und Achtung, jetzt wird es interessant, während sie erwarten, dass die Menschen um sie herum sie wegen ihrer Opfer mit Zuneigung überschütten. Verstehen wir das? Wir machen diese Dinge ganz oft nicht, oder wir machen diese Dinge, dass wir, weil wir eben, wir sind ja so tolle und gute Menschen, deswegen machen wir es aber nicht, sondern wir Menschen sind von Natur aus immer eigennützig, ja. Und was man verstehen darf, People-Pleasing ist die größte Manipulationstaktik, die es gibt. Und ich sage das als jemand, die eben wirklich bis zu ihrem 28., 29. Geburtstag, glaube ich, gefühlt das Wort People-Pleasing auf ihre Stirn tätowiert hatte. Wenn wir People-Pleasen, machen wir das oft aus genau einem Grund, und zwar, um in einem positiven Licht gesehen zu werden. Weil, God forbid, dass jemand anderes glaubt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Und dann, last but not least here, Wounded Healer Energy. Verwundeter Heiler, das ist ein Begriff von Carl Jung. Und die Idee besagt einfach, dass ein Analytiker Patienten behandelt, weil der Analytiker selbst verwundet ist. Ja, es gibt diesen ganz klassischen Joke, kennt ihr vielleicht eh, dass alle Psychologen natürlich Psychologie studiert haben, weil sie es selbst dringend nötig hatten. Und ja, unsere eigenen schmerzhaften Erfahrungen können es ermöglichen, dass wir anderen Leuten helfen, aber da will man einfach vorsichtig sein, dass man nicht von einer offenen Wunde aus etwas an andere weitergibt, ja? Weil genau dann undercharge du eben, weil du eigentlich noch zu tief im Schmerz drinnen bist, weil eben, aber ich weiß, diese Arbeit kann Leuten helfen und jeder muss das einfach ja, mitbekommen und dann undercharged man, weil man eben allen helfen möchte. Wenn wir etwas an andere Leute weitergeben, dann möchten wir das wirklich im Idealfall von einem neutralen, verankerten, grounded, geerdeten Ort einfach aus machen und nicht von einer offenen Wunde. Das ist auch ganz, ganz wichtig einfach zu verstehen. Deswegen, wir dürfen manche Glaubenssätze einfach neu überschreiben. Und das ist so fucking essentiell. Ich möchte Menschen einfach nur helfen, wird, umso mehr Geld ich mache, umso mehr Menschen kann ich helfen. Geld ist nicht alles. Ich muss nicht reich sein. Ich möchte einfach nur glücklich sein, ja. Wird, Geld macht dich vielleicht nicht glücklich, aber arm sein genauso wenig. Du kannst Geld und Glück gleichzeitig haben, ja. Wir müssen das glauben und das muss in Fleisch und Blut übergehen. Genau dasselbe mit, meine Familie kommt vor meinem Job und vor meinem Geld. Wird, wenn ich gut verdiene, bin ich ein gutes Vorbild für meine Familie, ja. Und ich werde jetzt mit folgenden Aussagen vielleicht keine Beliebtheitswettbewerbe gewinnen, aber Ende des Jahres momentan sehe ich auch wieder ganz stark so dieses Messaging, wo sich Geldziele stecken für das kommende Jahr, fast schon teilweise dämonisiert wird, ja, wo Leute einfach die ganze Zeit so sind, so, it's not all about money goals. Und like, no, obviously it's not. Aber ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass diese Posts, das ist eben auch da wieder, das ist, was ist das unterschwellige Messaging davon, ja? Und ich habe oft das Gefühl, dass diese Posts ganz oft auch wieder da von so einer Wounded Healer Energy kommen, von Leuten, die ehrlicherweise selbst ihre Ziele wahrscheinlich nicht erreicht haben und deshalb diese Message hören müssen. Und look, I get it. Aber again, es gibt so viele Sachen, die natürlich obviously viel wichtiger sind als Geld. Zeit und Energie sind definitiv meine wichtigsten Ressourcen. Nur macht Geld mehr Zeit und Energie haben tatsächlich erst so richtig möglich einfach. Und da kann man jetzt 100 Jahre drüber irgendwie über ein kapitalistisches System oder sonstiges diskutieren. Es ist jetzt einfach, was es ist, ja. Und Geld equals more time, money, space, freedom. Time and space freedom. So. Deswegen, ich finde es echt so wichtig, unsere Beziehung zu Geld einfach zu shiften und wie wir auch darüber denken und sprechen. Und da auch zum Beispiel, Leute, ich habe meine Money-Ziele dieses Jahr nicht erreicht, ja. Ich habe meinen Umsatz von letzten Jahr gehalten, was ich mittlerweile aber mega finde. Aber ich wollte ihn eigentlich verdoppeln, which didn't happen, was auch super fein ist, weil ich weiß, warum es passiert ist, weil das Buch, was ich dieses Jahr geschrieben habe, einfach sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ich erwartet hatte. Und das war das Buch, war zwar gut for fame and reputation, aber ein Buch schreiben ist jetzt nicht wahnsinnig lukrativ, to be honest. Und ich konnte in der Zeit deshalb auch nicht viele andere Sachen jetzt launchen. Es waren noch ein paar andere Sachen einfach auch, ja, ich hatte so ein Anwaltsthema zum Beispiel auch. Es gab einfach so ein paar Dinge und deswegen alleine, dass ich ehrlicherweise meinen Umsatz dieses Jahr gehalten habe, jetzt Ende des Jahres, wenn ich so reflektiere, bin ich mega stolz drauf. Wirklich, finde ich mega tatsächlich. Aber es ist einfach nicht das, was ich mir anfangs des Jahres vorgenommen habe. Ich bin aber auch eben jemand, ich besitze die emotionale Intelligenz, mich dafür nicht falsch zu machen, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Und deswegen muss ich auch auf Insta jetzt nicht die ganze Zeit laut rumschreien, don't forget, Geld ist nicht alles, ja? Weil das Ding ist einfach, viele Leute, die, glaube ich, gefühlt solche Aussagen machen, das sind genau die Leute, die vielleicht in der privilegierten Situation sind, nicht auf Geld von ihrem Business vielleicht angewiesen zu sein. Und wenn das auf dich zutrifft, I love that for you. I really fucking do, ja? Aber dann lässt sich sowas auch schnell mal sagen. Und für viele von uns ist aber Geld einfach Überlebenssicherheit. Es gibt in Bali auch, ich fliege jetzt in einem Monat, nicht ganz einem Monat, auf Bali. Und es gibt in Bali, wo ja ganz viele digitale Nomaden auch unterwegs sind, es gibt diesen Ausdruck für Leute, die gerade mal so über die Runden kommen. Und man nennt diese Leute 1K Warriors. Weil um 1K lässt sich's auf Bali vielleicht schon irgendwie leben. Aber das will ich nicht für mich und das will ich auch nicht für dich, ja. Ich will nicht, dass wir gerade mal so über die Runden kommen und die ganze Zeit vor so hinstruggeln, sondern ich will, dass wir aufblühen, dass wir prosperen, ja. Und dann darf man und muss man manchmal vielleicht sich auch einfach Money-Ziele setzen und wirklich sein Business ein bisschen einfach strategischer angehen, damit man dort auch tatsächlich hinkommt. Deswegen all diese Aussagen, es ist wichtiger, glücklich zu sein als reich. Deine Freude und deinem Alignment zu folgen, ist wichtiger als jede Metrik oder Zahl. Habe ich jetzt letztens einen Post gesehen und like, yes, obviously. Aber das ist alles zu 100% wahr. Aber es ist meiner Meinung nach ehrlicherweise auch genau diese Art von Messaging, wo viele Leute gerade in dieser holistischen Branche sich teilweise, glaube ich, gar nicht mehr trauen zu ownen, dass sie auch viel Geld machen möchten. Und all das führt dann aber oft dazu, dass man sein Business vielleicht nicht so ernst nimmt, wie man es nehmen sollte und dass man sich so deshalb erst recht wieder ausbrennt. Und deswegen auch ein ganz kritischer Faktor an der Stelle, welche Annahmen triffst du auch über deine eigene Audience und deine Kundinnen? Dass sie sich das sowieso alles nicht leisten können und deshalb kannst du ja nicht diesen und jenen Preis verlangen. Deswegen kosten all deine Angebote immer maximal 200-300 €. Und auch da wieder, like, hate to break it to you, aber jeder von uns, wir investieren meist viel Geld in bestimmte Dinge. Es kommt einfach nur immer ganz darauf an, was einfach unsere Prioritäten sind. Ja, und viele Leute, die Geld machen, they don't give a shit about fancy Luxusmode, aber investieren vielleicht ihr ganzes Geld liebend gerne in ihre Gesundheit. Und umgekehrt. Jeder von uns hat einfach unterschiedliche Prioritäten. Du hattest schon mal eine bestimmte Situation, du hattest sicher schon mal eine Situation, wo jemand dir vielleicht gesagt hat, dass es leider zu teuer ist oder sie es sich gerade nicht leisten können oder was auch immer. Und dann siehst du 2 Tage oder 3 Tage später, dass die Person in irgendjemanden anderen investiert hat oder in irgendeinen anderen Schmafu. Und aber auch da, deswegen, es kommt wirklich immer nur darauf an, was sind meine Prioritäten und kannst du auch einfach deine Arbeit gut rüberbringen, ja? Also hier ist einfach so dieser Shift von meine Audience kann sich das nicht leisten zu das, was ich anbiete, hat einen hohen Stellenwert für meine Audience, weshalb sie auch bereit sind, dafür zu zahlen. Und wenn sie nicht bereit dafür sind zu zahlen, dann ist das ehrlicherweise einfach ein Sales-Messaging-Problem. Warum das einfach alles so wichtig ist und warum ich da heute drüber sprechen wollte, ist einfach, weil eine meiner Missionen ist definitiv, mehr Geld in gute Hände zu bekommen, ja? Weil was passiert, wenn Leute wie du mehr Zeit, Energie, Geld hast, ist das ein Ripple-Effekt, ja? Welleneffekt. Du hilfst Menschen, was wiederum weitreichende Auswirkungen auf ihre Familie und Community einfach hat. Sagen wir, du hilfst Menschen, ihre Hormone ins Gleichgewicht zu bringen, ja, und mehr Energie zu haben, um mehr für ihre Familie da zu sein zum Beispiel oder eben nicht die ganze Zeit so brainfogged zu sein. Oder du hilfst Menschen, ihre Anxiety unter Kontrolle zu bringen, was ihnen wiederum hilft, ihre Arbeit besser zu machen, ja, Nervensystemarbeit, ZB. Vielleicht hilfst du Leuten auch, sich weniger Gedanken um andere zu machen und deswegen starten sie endlich nach 100 Jahren ihr Traumprojekt, ja? Business, wie viele Leute sich da zurückhalten, weil sie sich viel zu viel Gedanken machen, was andere denken, it's a lot. Oder auch gesündere Haut und Haare gibt Leuten vielleicht mehr Selbstvertrauen, vor der Kamera zu sprechen, ja? Sind alles so Sachen, whatever it is, whatever you do, womit auch immer du anderen hilfst, deine Arbeit hat meistens einen Ripple-Effekt auf die größere Community, weshalb es eben so wichtig ist, mehr Geld in gute Hände zu bekommen. In die Hände von HeilerInnen, Spaceholder, Coaches, die eben wirklich einen Unterschied einfach machen. Weil das Ding ist, Geld per se ist neutral. Es ist einfach nur ein Werkzeug. Und du kannst den Hammer nutzen, um ein Haus zu bauen oder um es niederzureißen, ja? Deswegen, der größte Dienst, den du der Welt tatsächlich erweisen kannst, besteht genau darin, mehr Geld zu machen. Warum? Wenn Menschen wie du oder ich, und ich richte mich hier jetzt auch besonders an Frauen, mehr Geld verdienen, geben sie es meistens auf eine gute Art und Weise oder auf eine Art und Weise aus, die die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort macht. Und das ist bewiesen. Ich rede da jetzt nicht einfach nur irgendwas, sondern da gibt es mittlerweile tatsächlich Studien dazu. Auf der Website von UN Women steht auch, die wirtschaftliche Stärkung von Frauen ist von zentraler Bedeutung für die Verwirklichung der Frauenrechte und der Gleichgestellung der Geschlechter. Wenn Frauen über einen größeren Anteil am Vermögen verfügen, gewinnen sie die Kontrolle über ihre eigene Zeit, ihr Leben und ihren Körper und haben eine größere Mitsprache und stärkere Beteiligung an sinnvollen Entscheidungen. Wir verändern die Welt. Die Art von Entscheidungen, die Frauen treffen, wenn sie über wirtschaftliche Macht verfügen, führen fast immer zu Verbesserungen der Gesundheit, der Bildung und des Wohlergehens der Gemeinschaft. Es geht uns allen besser, wenn Frauen mehr Geld verdienen. Und zwar nicht nur weibliche CEOs und PolitikerInnen, sondern Frauen eben in allen möglichen Berufen, auch mit sozialen Hintergründen. Und again, those are facts, das ist mittlerweile bewiesen. Und deswegen, wenn du mehr Geld zum Beispiel zur Verfügung hast, ja, könntest du vielleicht Scholarships anbieten, ja. Du könntest deine Zeit und Geld einfach auch spenden, wie auch immer das aussieht. Du könntest in grüne Technologien investieren. Du würdest wahrscheinlich eine gesündere Beziehung führen, weil du nicht konstant burnt out einfach bist. Du könntest lebensverändernde Bücher schreiben, ja. Again, das Buch ist nicht wahnsinnig lukrativ, aber das Schöne damit ist wirklich, dass das ist ein Massenprodukt. Damit mache ich mein Wissen, meine Expertise wirklich einer breiteren Masse einfach zugänglich und das zu einem recht erschwinglichen Preis. Und das gibt mir schon etwas. Genau dasselbe auch mit skalierbaren Angeboten und Education, ja. So können mehr Leute von meinem Wissen auch einfach profitieren. Du könntest kannst mit mehr Geld auch einen besseren Service einfach liefern. Das Geld, das du machst, kann nämlich reinvestiert werden, um eine bessere Experience für deine Kundinnen zu schaffen. Ein höherer Preis, der sich, glaube ich, für viele von uns manchmal so anfühlt, als würden wir den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, ja, hat tatsächlich wahnsinnig viele Vorteile auch für unsere Kundinnen. So viele Leute führen ihr Business leider wirklich, als wären sie ein 1-Euro-Burger, wo sich Geld und Zeit einfach hinten und vorne nie richtig ausgehen, ja, wo sie eigentlich immer nur wieder am Burnout kratzen. Es gab diese Dokuserie von David Chang namens The Next Thing You Eat, Big Recommendation. Ich liebe auch David Chang allgemein. Und in der allerersten Folge spricht er über die Kosten von billigen Hamburgern. Und ein 1-Dollar-Hamburger, ja, zum Beispiel von McDonald's, das muss für möglichst viele Leute und für möglichst viele Menschen zugänglich sein. Und manche Leute im System sind darauf angewiesen, deswegen I'm not shit-talking this right now, ja. Aber die Systeme, die diesen 1-Dollar-Hamburger einfach ermöglichen, ich glaube, wir wissen es alle, sind nicht wahnsinnig schön. Von Rinderzucht bis Viehmasten, die Auswirkungen auch einfach auf die Klimakrise, aber auch tatsächlich die menschlichen Kosten, die in diesem System teilweise für Mindestlohn einfach arbeiten. Deswegen, wenn wir undercharging, trust me, da hat einfach niemand was davon. Wir reparieren kein kaputtes System, indem wir die ganze Zeit von uns selbst zehren. Du wirst das kapitalistische System nicht im Alleingang ändern, besonders nicht, wenn du dich am Weg einfach die ganze Zeit ausbrennst. Deswegen, the highest good, was wir machen können, ist, nachhaltige, faire Preise zu verlangen, eine faire Entlohnung einfach für uns selbst zu verlangen. Und das Ding ist auch, bei einem höheren Preis, da sprechen wir meist von einer Preisaufwärtsspirale. Du bist dann wahrscheinlich meistens mehr überzeugt von dir und deinem Angebot. Du verkaufst das deshalb auch besser. Du hast mehr Ressourcen für Service- und Produkterfüllung übrig, was einfach eine bessere Kundenexperience eben gewährleistet, was wiederum einen positiven Einfluss auf den wahrgenommenen Wert und Impact und eben tatsächliche Ergebnisse einfach hat. Das erhöht das Ganze. Das erhöht den wahrgenommenen Wert. Eben, again, da wieder, wir schätzen, es ist leider auch einfach so, ich weiß, es ist manchmal auch scheiße zu hören oder sie ist manchmal so konträr, aber wir schätzen teure Dinge, wir messen denen einfach mehr Wertigkeit einfach zu. Und es erhöht natürlich, most important of all, es erhöht natürlich deinen Gewinn, deinen Profit versus mit einem niedrigen Preis. Da sind wir ganz oft in so einer Negativspirale, in einem Preisteufelskreis einfach fest, ja, stecken wir da fest. Weil der oder die billigste Anbieterin am Markt zu sein, das ist einfach immer ein Rezept für Burnout. Und wir kommen dann in meist diesen negativen Preisteufelskreis, wo wir durch den niedrigeren Preis meist auch weniger emotionales Investment und Commitment bei den Leuten eben haben, habe ich vorher schon erwähnt. Auch da leider eben diesen niedrigeren wahrgenommenen Wert, ich kann das Wort nicht aussprechen. Wir messen billigen Dingen leider einfach nicht denselben Wert bei. Wir haben dadurch dann aber auch wirklich wieder weniger verfügbare Ressourcen für die Produkterfüllung, weil eben, wenn wir uns selbst nicht resourced fühlen, dann können wir auch nicht so viel geben. Was wiederum zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit von tatsächlichen Ergebnissen und Resultaten führen, weil wir unsere Kundinnen einfach nicht entsprechend unterstützen können. Gleichzeitig ist eben das Paradoxe, lustigerweise auch, und da gibt es ein ganz lustiges Meme auch dazu, dass Kundinnen, die meist wenig zahlen, oft höhere Anforderungen und Ansprüche haben als Leute, die sich einen höheren Preistag leisten können. So, und damit kommen wir nochmal zu den People-Pleasing-Red-Flags von Anfang zurück und einfach so diese fehlenden Grenzen, die man vielleicht teilweise im Business hat und einfach kurz, wie ich einfach ein paar Dinge sehe. Ein Beispiel zum Beispiel, ich mache meine Trainings in meinen Programmen immer so um 10 Uhr morgens. Ich versuche wirklich so wenig wie mögliche Trainings am Abend zu machen. Why? Weil abends einfach meine Brain Capacity einfach nicht mehr auf der Höhe ist, ja. Würden sich manche Leute vielleicht wünschen, dass ich sie nicht mitten unter der Woche, mitten unterm Tag so gefühlt mache, sondern vielleicht lieber am Abend oder am Wochenende? Ja, absolut, aber das heißt nicht, dass ich es machen muss. Auch da wieder, das hat obviously Nuancen. Wir wollen ja schon auch, dass Leute vielleicht auch live dabei sind. Und wir wollen uns schon natürlich etwas nach den Kunden ausrichten. Wenn ich jetzt nur mit Leuten zusammenarbeite, die eben arbeitstätig jetzt sind, ja, oder eben bei mir ist halt das große Glück, viele meiner Leute sind selbstständig, sprich, die haben untertags auch einfach Zeit. Aber trotzdem der Point, Welche Tageszeiten, welche Tage liegen dir? Das kann man sich schon einfach anschauen, ja? We don't need to bend over backwards, ja? Das ist genauso, Ärzte haben auch ihre Arbeitszeiten, Leute nehmen sich dann auch Zeit dafür. Bei mir bei ThriveCard gibt es zum Beispiel auch ein automatisiertes Mahnsystem, wenn Leute jetzt nicht zahlen. Wenn Leute beim ersten Mal, verlasse ich mich einfach noch immer auf das Mahnsystem, dann bekommen sie eine Nachricht, dann können sie zum Beispiel das Geld von einem Konto aufs andere überweisen. Manchmal liegt es vielleicht einfach nur daran. Wenn Leute aber nach dem zweiten Mal immer noch nicht gezahlt haben, dann schreibe ich die Leute schon an und frage auch nach. Genau dasselbe bei meinem One-on-One-Mentoring zum Beispiel. Die erste Zahlung für das One-on-One-Mentoring muss vor unserer ersten Session einfach stattgefunden haben. Sprich, ich schicke auch immer die Rechnungen rechtzeitig vorher aus. Ja? Und da muss vorher einfach die Zahlung eingegangen sein, bevor wir unsere erste Session haben. Zum Beispiel auch, wenn Leute schreiben sowas wie, ich habe es letzte Woche so eine DM bekommen oder vorletzte Woche was, ich wäre so gerne bei eurem Braunechter-Programm dabei, jetzt bei Macho Morning, aber ich kann es mir momentan einfach leider nicht leisten. Und auf sowas antworte ich mittlerweile einfach so, hey, voll schön, dass du dich dafür interessierst, aber vielleicht ist es ja dann nächstes Jahr, ja? Weil es wäre nicht fair, den fast 100 Menschen, die in diesem Programm sind, die gezahlt haben. Wir haben auch Gastexpertinnen, die wir bezahlen. Also wir können unsere Gastexpertinnen nicht von Luft und Liebe bezahlen. Das wäre einfach nicht fair den Menschen gegenüber, wenn ich jetzt jedes Mal darauf auf solche DMs eingehen würde und den Preis reduzieren würde oder was auch immer. Ich weiß es gerade nicht, was man noch machen könnte, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist genauso auch die Melia und ich. Wir teilen uns das ganze Geld, wir müssen beide davon leben. Deswegen auf sowas kann ich mich einfach nicht die ganze Zeit einlassen. Und in der Vergangenheit, ich hatte eine kurze Zeit, wo ich eigentlich kaum solche DMs bekommen habe, aber auch das ist halt auch, sag ich mal, dass wenn man halt wächst, umso mehr Leute man anzieht, umso mehr kommen dann vielleicht solche DMs auch einfach wieder. Ich glaube, das ist schon auch ein Thema von Energetic Boundaries, to be honest, aber trotzdem, manchmal kommen auch solche DMs, aber ich nehme das nicht mehr persönlich, mit mir macht das nichts mehr, sondern ich antworte eben wirklich super neutral. Das hat das mich in der Vergangenheit, wo es vielleicht zu Zeiten, ja, wo ich das Geld vielleicht dringend gebraucht hätte, hat mich das vielleicht schon kurz immer so ein bisschen aus der Bahn geworfen oder ein bisschen frustriert, wenn ich solche DMs bekommen habe. Aber mittlerweile ist es wirklich so, hey, schön, dass du mir das schreibst, aber ich weiß ehrlich nicht, was ich mit solchen DMs anfangen soll. Und deswegen, manchmal schreiben das ja auch Leute wirklich, um einfach dich wissen zu lassen, so, hey, es klingt mega, aber ich kann es einfach gerade momentan mir nicht leisten, einfach nicht dabei sein und das ist auch vollkommen legitim. Nur mein Point ist einfach, da wirklich neutral zu bleiben und sich nicht immer auf sowas einfach einzulassen oder es auch nichts über einen selber einfach bedeuten zu lassen. Ja, ganz essentiell auch. Deswegen so viel dazu. Genau, es gibt noch ganz viel anderes, auf was man da eingehen könnte, aber ich belasse es mal dabei, weil die Folge ist jetzt, glaube ich, eh schon, denke ich, lang genug. Danke, dass du auf jeden Fall bis hierhin gehört hast. Einen letzten Punkt habe ich noch und damit kommen wir nämlich, damit du dich auf dieses ganze People-Pleasing auch nicht mehr so einlässt, ist ganz wichtig. Und um wirklich wegzukommen von dem People-Pleasing und auch um kommendes Jahr einfach wirklich nachhaltige Preise zu verlangen, bedarf es bei dir vielleicht ein Identity- und Mindset-Upgrade. Wir haben heute schon viel über veraltete Glaubenssätze gesprochen, die man loslassen darf, aber es ist eben ein Ding, das alles einmal zu hören, ja, und es ist ein anderes Ding, das wirklich mal im Körper zu verankern und wirklich deine somatische Identität dahingehend einfach abzugraden. Und genau das machen wir in meinem neuen Programm Main Character Energy. Das Programm wird eine Mischung aus Schattenarbeit sowie somatischer Arbeit sein, damit du in das kommende Jahr eben wirklich unfiltered und unapologetic reinstartest und damit du und deine Marke sich auch vom Einheitsbrei abheben. Für mehr Infos, ich verlinke die Salespage und alles weitere in den Shownotes und bei Fragen, please always feel free to DM me und damit until next time.